Deutschlandfunk Interview.
Nun wollen wir den heutigen Tag nochmal vor allem mit Blick auf die Einigung über einen NATO-Beitritt Schwedens nochmal aufarbeiten mit Göran Swistek, Sicherheitsexperte, NATO-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Abend nach Berlin, Herr Swistek.
Guten Abend.
Herr Swistek, hätten Sie mit dieser Pointe gerechnet, nach den Ankündigungen Erdogans heute seine Zustimmung von der Wiederaufnahme der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei abhängig zu machen?
Na, so ein bisschen hatte ich im Vorlauf des Gipfels schon damit gerechnet. Wir hatten bereits im letzten Jahr beim Gipfel in Madrid ja gesehen, da kam kurz einen Tag vor dem Gipfel das trilaterale Treffen Finnlands, Türkei und Schweden zustande. Und dann hatte man sich ja auf dieses trilaterale Memorandum geeinigt, was dann die Eröffnung des Beitrittsprozesses ermöglichte. Und so ähnlich ist es ja jetzt auch wieder gelagert. Intensive diplomatische Verhandlungen haben dazu am Vorabend des Vilnius-Gipfels geführt, dass die Türkei sich nun gewillt zeigt, diesen Ratifizierungsprozess abzuschließen und zeitnah dem Parlament das zur Ratifikation vorzulegen.
Was glauben Sie denn, welche Zugeständnisse hat die EU, welche Zugeständnisse hat die NATO da Erdogan gemacht?
Also ich glaube, hinter den Kulissen gab es natürlich einige Zugeständnisse. Wir haben ja schon seit Tagen und Wochen gesehen, dass verschiedene Staats- und Regierungschefs sich bemüht haben, zusammen mit der Türkei einen Konsens zu finden. Insbesondere der amerikanische Präsident Biden ist ja auch auf die Türkei zugegangen. Und so werden wir wahrscheinlich im Nachgang des Vilnius-Gipfels dann auch das Zustandekommen des Deals mit den F-16-Flugzeugen sehen. Das vermute ich ganz stark, dass das auch ein ausschlaggebender Punkt war. Und wenn ich mir dann von heute Abend die Presseerklärung der NATO so durchlese, finde ich da insbesondere zwei Punkte drin. Einmal, dass ein neuer bilateraler Sicherheitsmechanismus eingeführt wird zwischen Schweden und der Türkei, wo auch Schweden verpflichtet wird, eine Art Roadmap vorzulegen, wie man halt den Kampf gegen den Terrorismus entsprechend dieses trilateralen Memorandums weiterführen will. Und das Zweite ist zunächst, da steht es, ein türkisch-schwedisches Wirtschafts- und Handelskomitee, das eingerichtet werden soll. Und darüber soll dann auch eine Neubelebung des Beitrittsprozesses der Türkei zur EU erfolgen, insbesondere mit den Aspekten einer Zollunion und einer Visa-Liberalisierung. Aber das waren die Punkte, die man in den letzten 48 Stunden ja schon gehört hatte, die aus Ankara gekommen sind. Genau darum ging es Erdogan. Und das hat man heute auch in Aussicht gestellt, dass dieser Beitrittsprozess wiederbelebt wird, dass man in die Visa-Angelegenheiten reinschaut und in die Zollunion insbesondere.
Wenn das alles schon vorbereitet war, eben diese Zugeständnisse, dann war das alles nur Theater? Hat sich Erdogan da nur aufgeplustert kurz vor dem Gipfel?
Na, er musste ja gern seine Interessen erreichen. Die Türkei hat eine sehr stark interessengeleitete Außen- und Sicherheitspolitik, die sie gern immer verbindet, auch mit anderen Interessen, die sie versucht zu erzielen. So ein Geben und Nehmen. Und das wollte man halt gewinnmaximierend durchboxen. So kann man dann auch die Rhetorik der letzten Tage vielleicht verstehen. Und man hat es ja anscheinend auch geschafft. Nun kann der Beitrittsprozess für Schweden auch ziemlich schnell gehen. Wie ich gelesen habe, findet morgen auch schon wieder eine Sitzung des türkischen Parlaments statt. Unter Umständen, wenn man ganz stark auf das Gaspedal drückt, könnte morgen schon der Ratifikationsprozess in Ankara abgeschlossen werden.
Nun haben sich die Institutionen Europäische Union und NATO denn da im Laufe des Tages überhaupt abstimmen können? Da hat Erdogan ja eigentlich zwei Paar Schuhe irgendwie miteinander verknüpft und er kann ja nicht der einen Institution Bedingungen stellen dafür, dass eine andere eine Zusage macht.
Ich denke schon, dass es hinter den Kulissen Abstimmungsprozesse gab. Natürlich hat der NATO jetzt kein Zugeständnis zur EU abgerungen, aber er hat Schweden die Unterstützung für die Wiederbelebung des Beitrittsprozesses in einer gemeinsamen Erklärung, die halt zwischen den Staats- und Regierungschefs von der Türkei und Schweden erfolgt ist. Und der das Ganze möglich gemacht hat, ist natürlich der NATO-Generalsekretär. Der hat so ein bisschen als Mediator gewirkt, aber es ist per se ja kein NATO-Vertragswerk, keine NATO-Klausel, die hier geschlossen wurde, sondern eine Vereinbarung zwischen zwei Staatschefs.
Erdogan hat ja schon das Jahrhundert der Türkei ausgerufen. Er kann auf eine geopolitisch und strategisch exponierte Lage seines Landes bauen. Er fungiert als Mittler zwischen der Ukraine und Russland. Er hat gerade erst Putin die Stirn geboten mit der Herausgabe von Kriegsgefangenen. Er hat die EU so ein bisschen in der Hand in der Migrations- und Fluchtfrage. Wie mächtig ist Erdogan eigentlich? Wie mächtig ist die Türkei?
Die Türkei hat eine sehr spannende regionale strategische Funktion. Sie wirkt so ein bisschen als Mittler zwischen dem Kaukasus, dem Nahen Osten, Europa. Da laufen viele interessante Handelswege, aber auch geostrategisch wichtige militärische Verbindungswege lang. Seewege, der Bosporus ist ja da ein ganz spannendes Exemplar, wo man reingucken kann, ein Beispiel, was der Türkei gewaltige Hebel in die Hand gibt. Mit Russland hat man ja auch so eine transaktionale Beziehung und nimmt jetzt Rohstoffe, fossile Rohstoffe mehr von Russland ab. Man will ja, das ist beabsichtigt, so ein bisschen ein Hub werden, ein Umschlagplatz für fossile Rohstoffe aus Russland. Auch das nutzt die Türkei ganz stark, dass die Sanktionen gerade der EU und des Westens gegen Russland den Markt halt verändert haben. Also die Türkei hat eine wirklich interessante Rolle und Erdogan versucht das natürlich zu nutzen, um seine Wirtschaft wieder ins Laufen zu bringen, die in den letzten Jahren sehr stark gelitten hat. Auch die türkische Lira hat sehr stark gelitten und er ist da auch so ein bisschen im Zwang für seine Bevölkerung wieder was zu liefern. Und ich glaube, er versucht hier die Hebel anzusetzen bei allem, was möglich ist, sowohl mit Russland wie auch mit der EU und jetzt bilateral auch nochmal mit Schweden. Und da hat er halt ein paar Trümpfe in der Hand. Das ist jetzt der Beitritt Schwedens zur NATO zum Beispiel.
Kommen wir zur EU. Es gab ja durchaus Gründe, warum man die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei 2016 auf Eis gelegt hat. Das ist die innenpolitische Situation in der Türkei zum großen Teil. Glauben Sie denn, dass die EU jetzt einfach diese Kröte schluckt? Denn so viel hat sich ja nicht verbessert in den letzten Jahren in diesem Land.
Das ist richtig. Ich glaube auch nicht, dass ich an den Kriterien, wie die Einschätzung der Türkei bei der EU für einen möglichen Beitritt ist, groß etwas ändert. Nun wird Schweden gemäß dieses bilateralen Abkommens die Türkei unterstützen und die Aspekte, deswegen habe ich vorhin auch so drauf verwiesen, die so ein bisschen rausstechen, sind halt die Behandlung von Visas und die Zollunion. Vielleicht ist es ja möglich, Einzelaspekte auszuklammern und die Türkei in einen erweiterten EU-Rahmen zumindest mit einigen Einschränkungen näher an die EU heranzuführen. Es ist nicht absehbar, dass die Türkei zeitnah in den nächsten Jahren die Kriterien zum vollen EU-Beitritt erfüllen wird.